Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Fokus der Woche und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten, bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeile. Die Weltbank genehmigt die Finanzierung von 700 Millionen Dollar zur Überwindung von Covid-19 in Indonesien. Die indonesische Botschaft in Bratislava verteilt die Hilfen an indonesische Bürger. Die Tourismusindustrie muss die Gesundheitsprotokolle in dem neuen normalen Leben umsetzen. Die Regierung bereitet eine Strategie zur Unterstützung der staatlichen Unternehmen vor. Export von Hummersamen unter Bedingungen erlaubt. Nordbuton exportiert weiße Kopra nach China. Nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der Vorstand der Weltbank genehmigte eine Finanzierung von 700 Millionen US-Dollar zur Verbesserung des Sozialschutzsystems und zur Stärkung des Finanzsektors bei der Bewältigung der Auswirkungen von Covid-19 in Indonesien. Der Hauptvertreter der Weltbank für Indonesien und Timor-Leste, Satu Kahkonen, teilte am Samstag den 16. Mai in Jakarta der Presse mit, dass diese Hilfe aufgrund der beispiellosen Natur und des beispiellosen Umfangs von Covid-19 erforderlich sei. Für Indonesien unterstütze es die Regierung, sich weiterhin auf den Schutz der am stärksten gefährdeten und risikoreichen Bevölkerungsgruppe zu konzentrieren und die Notfallversorgung für vorrangige Sektoren zu erhöhen. Die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Minimalisierung der Auswirkungen seien langfristig sehr wichtig für die laufenden Bemühungen zur Verringerung der Armut und zum Schutz der Human Resources, sagte Kahkonen weiter. In der Zwischenzeit sorgte die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati dafür, dass die Unterstützung internationaler Institutionen wie der Weltbank das Niveau der sozialen Wohlfahrt aufrecht erhalten und die Auswirkungen von Covid-19 auf die Wirtschaft überwinden konnte. Die indonesische Botschaft in Bratislava hat die Sozialhilfe in Form von 9 Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikel für die indonesischen Bürger verteilt. Die vom Covid-19-Ausbruch in der Slowakei betroffen sind. Die Verteilung der Beihilfen erfolgte in zwei Schritten, jeweils im Zeitraum vom 7. bis 15. Mai 2020. Laut einer schriftlichen Erklärung der indonesischen Botschaft in Bratislava am Samstag, dem 16. Mai, wurde die zweite Phase der Sozialhilfe 15 indonesischen Bürgern gewährt, bestehend aus 12 indonesischen Wanderarbeitnehmern und 3 indonesischen Studenten, die an einem Studentenaustauschprogramm im Rahmen des Erasmus-Programms teilnahmen. Es wird Hilfe geleistet, um sicherzustellen, dass die indonesischen Bürger während der Pandemie, insbesondere während des Fastenmonats Ramadan, über ausreichende Lebensmittelversorgung verfügen. Die verteilte Hilfe bestand aus Reis, Instantnudeln, Zucker, Speiseöl, Eiern, Konserven und Masken. Gegenwärtig setzt die slowakische Regierung immer noch die Aussperrungen durch, was dazu geführt hat, dass der Großteil der Wirtschaftstätigkeit gelähmt ist. Neben der Sozialhilfe unterstützte die indonesische Botschaft in Bratislava auch die Rückführung indonesischer Staatsbürger, die während dieser Pandemie nach Indonesien zurückkehrte. Der Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft, Wisnutama Kusubandio, lädt die Tourismusbranche ein, Gesundheitsprotokolle anzuwenden, um die neue Normalität im post-epidemischen Tourismussektor Covid-19 zu begrüßen. Wisnutama teilte am Samstag, dem 16. Mai in Jakarta, der Presse mit, dass das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft derzeit mit den Ministerien oder Institutionen und den relevanten Interessengruppen koordiniert, um die Protokolle zu erstellen, die später auf die Tourismusindustrie nach der Epidemie angewendet werden können. Es wird gesagt, dass die Gesundheitsprotokolle zur Sicherheit für die Touristen von Belang sein werden. Es wird weiterhin hart daran gearbeitet, strategische Schritte zur Erstellung von Gesundheitsprotokollen zu formulieren, um die Erhöhung des Tourismussektors zu beschleunigen. Der Leiter der Behörde für Finanzmaßnahmen des indonesischen Finanzministeriums, Febrio Nathan Kacaribu, hat angekündigt, dass die Regierung eine Strategie für staatliche Unternehmen oder BUMN im Rahmen des Nationalen Wirtschaftsverbesserungsprogramms oder PEN vorbereitet, um die Auswirkungen der Covid-19 überwinden zu können. Febrio sagte kürzlich in einer Online-Diskussion in Jakarta, obwohl er nicht in der Lage sei, die Höhe des Budgets für Staatsunternehmen anzugeben, umfassen die Formen der Unterstützung die Beteiligung des Staatskapitals oder PMN, die Zahlung von Entschädigungen sowie Rettungsaktionen oder Investitionen in Betriebskapital. Er fuhr fort, nicht nur das, die Form der Unterstützung bestehe auch in der BUMN-Optimierung, der Zahlung von Rechnungen, der Begrenzung der Verlustgarantie, der Verzögerung von Dividenden, staatlichen Garantien und der Zahlung nationaler Rettungspakete für strategische Projekte. Febrio erklärte weiter, die Covid-19-Pandemie Auswirkungen auf die Staatsunternehmen betreffen 4 Kategorien, nämlich in Bezug auf Angebot, Nachfrage, Betrieb und Finanzen. Der Minister für Maritimes und Fischereiangelegenheiten oder KP, Edi Prabowo sagte, dass bezüglich der Vorschriften für die Exportgenehmigung von humorsamen Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Erwägungen der Fischer Vorrang eingeräumt werde. Der Minister sagte kürzlich in einer offiziellen Erklärung in Jakarta, dass die Exporteure humorsamen exportieren dürfte, wenn sie bereits 2% ihrer Ernte gezüchtet und freigelassen hätte. Die Regeln wurden auch aufgrund der Studien der Experten erstellt. Edi Prabowo fuhr fort, aus den Ergebnissen seines Treffens mit Humorexperten der Universität of Tasmania, Australien, ging hervor, dass die Humorsamen bereits kultiviert werden können und deren Lebenspotenzial 70% erreiche, weit mehr als in der Natur. Daher würden die Exportmaßnahmen für Humor deren Population nicht bedrohen. Der dorfeigene Betrieb oder Bumdesma des Nord-Buton-Bezirks in Südost-Sulawesi hat den ersten Export von 12 Tonnen weißer Kopra nach China eingeleitet. Außerdem sei beabsichtigt, Kopra nach Indien und Bangladesch zu exportieren. Dies sagte der Minister für Dörfer sowie Aufbau der abgelegenen Gebiete und Transmigration, Abdul Halim Iskandar, in einer offiziellen Erklärung am Sonntag in Jakarta. Er brachte zum Ausdruck, dass der Export von weißen Kopra sehr wichtig für das Dorf inmitten der COVID-19-Pandemie sei. Er erklärte, dass den 12 Tonnen Kopra ein weiterer Export von mindestens 100 Tonnen pro Monat folgen werde. Der derzeitige Exportwert beträgt etwa 110 Millionen Rupiah. Man setzt sich zum Ziel, dass in den folgenden Monaten der Exportwert über 1,2 Milliarden Rupiah pro Monat erreichen könne. In Zufolge hätten sich einige ausländische Partner bei der Bumdesma vorgestellt. Dann wäre ein direkter Kaufvertrag zwischen den ausländischen Partner und Bumdesma Nord-Buton entwickelt worden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt, bei einer Temperatur von 29 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, der Fokus der Woche behandelt heute das Thema von Präsidialrichtlinien zur Evaluierung der Umsetzung von PSBB, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Präsident Joko Widodo Jokowi hat berichtet, dass es bereits 4 Provinzen, 72 Bezirke und Städte in Indonesien gebe, die die Einführung der groß angelegten sozialen Einschränkungen PSBB umgesetzt haben. Es gibt auch Regionen, in denen keinerlei Beschränkungen vorliegen, die aber andere Methoden angewendet haben. Laut dem Präsidenten sei diese Strategie erfolgreich. Er sagte am Dienstag, den 12. Mai, bei der Eröffnung der geschlossenen Sitzung im Präsidentenpalas in Jakarta, zu der Evaluierung von Maßnahmen habe er 5 Anweisungen ausgegeben. Erstens wolle der Präsident eine detaillierte Evaluierung in jeder Provinz, in jedem Bezirk und in jeder Stadt, bei der eine PSBB oder auch nicht vorliegt, haben, um weitere Informationen zur Vermehrung oder Reduzierung der Corona-Fälle zu bekommen.
Aufgrund der Daten neuer Fälle vor und nach der Einführung von sozialen Einschränkungen variieren die Ergebnisse und unterscheiden sie je nach Region. Zweitens, von allen indonesischen Provinzen mit den meisten positiven Fällen gibt es nur 3 Provinzen, die die strengen sozialen Beschränkungen umgesetzt haben, nämlich Jakarta, West Java und West Sumatra, während die anderen 7 Provinzen keine PSBB getroffen haben. Daher drückt der Präsident die Hoffnung aus, dass die Evaluierung der anderen 7 Regionen, die lediglich Maßnahmen zur physischen Distanzierung und strenge Gesundheitsregeln im täglichen Leben der Menschen ergriffen haben, auch durchgeführt wird. Dem Präsidenten zufolge sollten die PSBB und Nicht-PSBB-Gebiete verglichen werden, da bei letzterem ein politisches Versuchsmodell durch einfache Begrenzung der Aktivitäten in der Gemeinschaft gemäß der Prozesse in ihren jeweiligen Regionen angewendet werde. Drittens will der Präsident, dass das Management bei der PSBB-Kontrolle nie von der administrativen Regierungsführung begrenzt wird. Das bedeutet eine Akkulturation im Umgang untereinander in einem großen Gebiet durch gegenseitige Unterstützung, sodass die Verwaltung der regionalen Zahlen gefördert werde. Zum Beispiel werde die schon in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang und Bekasi, Jabodetabek durchgeführt, indem alle administrativ zusammenarbeiten, sodass die Regulierung der sozialen Mobilität in der Gemeinschaft integriert und verbessert werden könne. Aufgrund der Daten der Task Force befinden sich 70% der positiven Corona-Fälle auf Java. Ebenso ist dort die höchste Sterblichkeitsziffer von 82%. Deshalb hat der Präsident als 4. Maßnahme die Task Force aufgefordert, sicherzustellen, dass die Kontrolle von COVID-19 in 5 Provinzen auf Java effektiv, insbesondere in nächsten 2 Wochen, durchgeführt wird. Fünftens hat der Präsident eine vorsichtige Lockerung für die groß angelegten sozialen Beschränkungen PSBB gefordert. Sie sollten nicht in Eile durchgeführt werden, sodass die Entscheidung dafür richtig sei. Liebe Zuhörer, das war der Fokus der Woche.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder im Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir von den historischen Ereignissen am 17. Mai, wie folgt. Am 17. Mai 1950 wurde der Verband der Indonesischen Verlage gegründet. Der Verband der Indonesischen Verlage wurde am 17. Mai 1950 in Jakarta aufgrund der Idee und der Übereinstimmung von einigen nationalen Verlagen errichtet. Die nationalen Verlage möchten dadurch die ausländischen Verlage, vor allem die holländischen Verlage, ersetzen. Zu der Zeit trugen die holländischen Verlage das Monopol der Buchverlagsaktivitäten in Indonesien. Der Verband der indonesischen Verlage möchte der indonesischen Regierung auch helfen, um die kluge indonesische Gemeinschaft zu bilden. Früher hatte der Verband nur 13 Mitglieder. Jetzt befinden sich 650 Verlage aus ganz Indonesien, die in die Mitgliedschaft dieses Verbandes Eintritt. Wir kommen jetzt zu den Ereignissen vom 17. Mai 1980. Es ist die Errichtung der Nationalbibliothek. Die Indonesische Nationalbibliothek liegt in Jakarta. Diese Bibliothek hat die Aufgabe, die Zustanddaten und Informationen zu speichern. Die Nationalbibliothek ist auch eine der nicht abteilungsbezogenen Regierungsinstitutionen, die dem Präsidenten unterstellt und diesem unterstellt ist. Ursprünglich war die Indonesische Nationalbibliothek seit ihrer Gründung am 17. Mai 1980 durch den Minister für Bildung und Kultur Daud Yusuf einer der Verkörperung der Implementierung und Entwicklung eines umfassenden und integrierten Nationalbibliothekensystems. Wir beenden das heutige Vergangenheit und Gegenwart Programm mit dem Ereignis am 17. Mai 2017. Es ist die Festsetzung des Nationalen Buchtages. Die Entscheidung, den 17. Mai zum Nationalen Buchtag zu erklären, war die Idee des Bildungsministers des Kabinetts von Gotong Royong, Abdul Malik Fajar, seit dem Jahr 2002. Es besteht die Hoffnung, dass der Nationale Buchtag das Interesse am indonesischen Volk wecken und gleichzeitig den Buchverkauf steigern kann. Die wachsende Liebe zum Lesen von Büchern ist eine Herausforderung für jeden Einzelnen. Dennoch hat das Gedenken an den Nationalen Buchtag dazu beigetragen, die Menschen für die Bedeutung von Büchern zu sensibilisieren. Um den Nationalen Buchtag zu beleben, veranstalteten mehrere indonesische Behörden wie die Nationalbibliothek die Aktivitäten, um die breite Öffentlichkeit zum Besuch der Bibliothek einzuladen. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun präsentieren wir Ihnen das Programm Horror Brief Eka.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesien, für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbriefecke. Heute, Sonntag, den 17. Mai 2020, werde ich Indah Sahania Sie im Programm Hörerbriefecke begleiten. Wegen der COVID-19-Pandemie müssen wir die Mitarbeiter von Voice of Indonesia zu Hause arbeiten. So, wir machen die Aufnahmen für einige Programme wie Nachrichten, Kommentar, unser Indonesien und dieses Programm Hörerbriefecke in unserem Wohnzimmer. In dieser Woche bekommen wir die E-Mails von Herrn Bernd Seisser aus Ottenau, Herrn Volker Wilschrey aus Dillingen oder Saar und Herrn Michael Lindner aus Gera, Deutschland. Hallo Herr Seisser, wie geht es Ihnen? Danke für Ihr E-Mail vom 12. und 14. Mai 2020 über 39. über Regionals DX-Treffen. Doch diesmal nicht wie gewohnt in Ottenau, sondern alle von zu Hause aus via Skype Videokonferenz. So schrieb Herr Seisser. Wir bekommen auch die E-Mail von Herrn Volker Wilschrey. Hallo Herr Wilschrey, wie geht es Ihnen? Hoffentlich geht es Ihnen gut. Am 11. Mai schrieb Herr Wilschrey uns ein E-Mail und 5 Empfangsberichte. Danke Herr Wilschrey. In seinem E-Mail schrieb Herr Wilschrey, Nun leben wir schon über 2 Monate mit den Restriktionen des Coronavirus und ein Ende ist nicht abzusehen. Die Restriktionen werden zwar gelockert, aber es hängt von jedem Einzelnen ab, ob er sich an die Regeln zur Vermeidung der Ansteckung hält. Und da bin ich sehr am Zweifel, denn viele meinen, dass nach der Aufhebung einige Restriktionen die alte Normalität wieder zurückgekehrt ist und denken nicht daran, dass ein Rückfall jederzeit möglich ist. Vielen Dank dafür, dass die Stimme Indonesiens solche interessante Programme ausstrahlt. So wird man vom trüben Alltag abgelenkt und kann in Gedanken nach Indonesien reisen und über euer schönes Land lernen. Danke, Herr Wishre, für Ihr E-Mail. Liebe Zuhörer, wie immer am Sonntag werden wir einigen indonesischen Poplieder während des Hörerbriefecke-Programmes für Sie spielen. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir bekommen auch ein E-Mail von Herrn Michael Lindner aus Gera, Deutschland. Hallo Herr Lindner, wie geht es Ihnen? Danke für Ihr E-Mail vom 11. Mai 2020. In seinem E-Mail schrieb Herr Michael Lindner: Heute melde ich mich mit einer sehr guten Nachricht, was den Empfang der Stimme Indonesiens auf Kurzwelle angeht. Endlich ist es mir nach langer Zeit wieder gelungen, eine deutschsprachige Sendung auf Kurzwelle zu hören. Noch nie ist mir bisher der Empfang auf der 3325 kHz gelungen, worüber ich natürlich sehr traurig war. Am gestrigen Sonntag startete ich wieder meine Hörversuche mit verschiedenen Weltempfängern, alles ohne Erfolg. Dann kam mir die Idee, mich eines Web-SDR zu bedienen. So suchte ich mir ein Gerät mit Standort Novosibirsk in Russland aus und hatte Erfolg. Ich konnte das Programm in Deutsch auf 3325 kHz mit O gleich 2 empfangen. Aber leider war der Programminhalt aufgrund der schlechten Empfangsqualität nur splitterhalb zu verstehen. Herr Michael Lindner schickte uns auch den Empfangsbericht unserer Sendung vom 10. Mai. Danke, Herr Michael Lindner. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Hörerbriefecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche. Nun spielen wir ein indonesisches Lied für Sie. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dies ist mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Koninslag vor von Papua im Oktober 2021 abzuhalten. Das Indonesische Nationale Sportkomitee Central Koni Slag for the Indonesische National Spiele in Papua vom 2. bis 13. Oktober 2021 abzuhalten. Nachdem von der Regierung beschlossen wurde, sie aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu verschieben. Der vorgeschlagene Termin kam, nachdem das Central Koni am Dienstag ein virtuelles Treffen mit dem Koni-Komitee in der Region abgehalten hatte. Basierend auf den Ergebnissen des virtuellen Treffens hatte der Zeitpunkt der Veranstaltung bereits die zahlreichen internationalen und nationalen Sportereignisse im Jahr 2021 berücksichtigt. Koninslag auch vor den offiziellen Namen für die PON Papua von dem vorherigen PON 20 im Jahr 2020 in PON 20 im Jahr 2021, zu ändern. Neben der Erörterung von Veranstaltungstiteln wurden beim virtuellen Koni-Treffen auch eine Reihe anderer Punkte erörtert, zum Beispiel Sport und Anzahl der gespielten Spiele. Altersbereichsrankungen für Sportler, Teilnahme nach Sportarten und Teilnahme nach Namen. In Bezug auf die Anzahl der Sportarten, Spielnummern und Altersbeschränkungen sagte das Central Koni, dass es keine Änderungen vornehmen werde, die Ergebnisse der Qualifikationsrunde, die 2019 durchgeführt wurden, werden weiterhin als Referenz dienen, auch wenn die Umsetzung der PON auch das nächste Jahr verschoben wird. Obwohl es ein Jahr verschoben wurde, fordert das Central Koni dennoch, dass alle Vorbereitungen für den Veranstaltungsort und die Unterkunft in diesem Jahr abgeschlossen werden. In der Zwischenzeit forderte das indonesische Parlament, dass der Bau und fertiger Veranstaltungsorte für die Papua PON 2020 fortgesetzt wird, obwohl beschlossen wurde, die Durchführung der vierjährigen Veranstaltung zu verschieben. Neben der Versetzung des Baus und fertiger Veranstaltungsorte und Infrastrukturen forderte die Kommission Chen des indonesischen Parlaments die PON-Organisatoren auf, eine Reihe von Veranstaltungsorten, die bis 2020 fertiggestellt wären, ordnungsgemäß zu warten. Eines der DPR-Mitglieder der Kommission Chen, Rano Karno, schlug vor, das Budget für den Bau von Veranstaltungsorten und Infrastruktur beizubehalten und nicht zu ändern. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Jujurlah padaku.
Sie noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über Tourismus und interessante Ereignisse berichten, präsentieren.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesien, für die Welt. Wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über die Gunadharma Universität entwickelt ein Beatmungsgerät für die Massenproduktion. Die Gunadharma Universität in Depok, West Java, will die indonesische Regierung in der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie unterstützen. Zusammen mit der Sari Technologie forscht die Universität an der Entwicklung eines Atemgeräts, das die COVID-19-Patienten mit Atembeschwerden oder Atemversagen helfen soll. Professor Adang Suhendar, der Dekan der Fakultät für Informationstechnik in der Universität Gunadharma, sagte, sein Institut möchte das Regierungsprogramm unterstützen, indem sie zum Beispiel Beatmungsgeräte konzipieren. Johannes Kurnia und Dr. Bakti Gunawan hätten bereits erfolgreich ein Beatmungsgerät für Massenproduktion entwickelt. Das Beatmungsgerät der Gunadharma Universität passt die Sauerstoffproduktion automatisch an abgestimmt auf den Atemrhythmus und seine Frequenz sowie an den Bedarf von Sauerstoff. Dieses Gerät ist mit einem entsprechenden Sensor ausgestattet. Damit wird die hergestellte Sauerstoffversorgung auf Druck und Volumen überprüft. Ferner wird auch der Herzrhythmus mit überprüft und somit das Risiko für den Patienten bei der Verwendung dieses Beatmungsgeräts minimalisiert. Mindestens 80% der Gerätekomponenten kommen aus der einheimischen Produktion. Dieses Gerät wird in Kürze seine Entwicklungsphase abgeschlossen haben und dann beim indonesischen Gesundheitsministerium eingereicht, um das Standardzertifikat für medizinische Geräte vom Ministerium zu erhalten. Dieses Produkt ist das Werk von indonesischen Studenten und jungen Wissenschaftlern. Dieses Entwicklungsergebnis ist nicht nur ein benötigtes medizinisches Gerät, sondern zeigt auch die Synergie zwischen indonesischen Jungakademikern und der Industrie auf. Das Beatmungsgerät gilt als wichtigstes medizinisches Gerät während der Corona-Pandemie und soll viele Corona-Patienten unterstützen. Das Team der Gunadharma Universität hat ein Beatmungsgerät entwickelt, das nicht nur kostengünstig ist. Durch die größten Teils in Indonesien erzeugten Komponenten kann es schnell und flexibel produziert und vermarktet werden. Das war Dies und Das mit dem Thema Die Gunadharma Universität entwickelt ein Beatmungsgerät für die Massenproduktion. Wir werden uns mit anderen Informationen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Cuci muka biar.
Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Ingat-ingatlah tempat kita berdiri, Semakin hari semakin berbeda. Jangan lupakan untuk tetap peduli, melangkah sehati demi tanah ini. Saatnya tuh kembali, hargai masa lalu, mereka yang mati untuk memerdekakan kau dan aku. Satu darahku dalam dadaku untuk bumi Indonesia. Satu darahku dalam nadiku untuk bumi Indonesia. Jiwa mudaku berteriak pada perjuangan yang membawa merah putih semakin berkibar di satu darahku. Ingat-ingatlah tempat kita berdiri. Semakin hari semakin berbeda. Jangan lupakan untuk tetap peduli, melangkah sehati demi tanah ini.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.